So, keine Angst, ich werde heute nicht predigen. Ich habe nur die Ehre, zwei neue Sachen euch heute vorzustellen. Das erste neue ist unsere neue Predigtreihe. Genau die. Die heißt Licht. Und zwar, die Themen, die, wenn ihr den Flyer angeschaut habt, hinten draufstehen, sind noch viel rätselhafter als in der letzten Predigtreihe. Deswegen werde ich jetzt versuchen, ganz kurz zu erklären, worum es darum gehen soll in dieser ganzen Reihe. Wir haben in der letzten Reihe darüber gesprochen, dass es bei Kirche darum geht, die neue Welt Gottes in dieser Welt zu leben. Und dazu gehört es vor allen Dingen, dass wir erstmal die Augen dafür öffnen, was ist in dieser Welt überhaupt los. Und deswegen werden wir in dieser Reihe ein paar ungewöhnliche Themen haben, die vielleicht für Predigt und Kirche nicht ganz so typisch sind, aber umso wichtiger, glauben wir. Es wird um AIDS gehen, es wird um globale Armut gehen und heute wird es gehen um Fair Trade und damit, was Einkaufen mit unserem Glauben zu tun haben könnte. Und anlässlich dessen darf ich euch das zweite neue Sache vorstellen und das ist der Daniel Enes, der heute als Gast hier ist. Vielleicht begrüßt er ihn kurz. Und der uns heute ein bisschen was über das ganze Thema erzählen wird. Und ich darf Ihnen, wenn sein Mikro schon an ist, euch kurz vorstellen, indem ich Ihnen ein, zwei Fragen stelle. Und zwar erstens, erzähl uns mal, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und den ganzen Rest.
In einer Minute, oder?
Ja.
Ich glaube, ich habe es angeschaltet. Hört ihr mich? Ich bin Daniel Enes, hat Alex ja schon gesagt, bin 31 Jahre alt, wohne in Karlsruhe, bin verheiratet und Vater von zwei Kindern. Ich studiere noch in den letzten Zügen Theologie gerade, sollte das irgendwann mal abschließen, wenn es nach meiner Frau geht, Ende dieses Jahres. Wenn es nach mir geht, auch. Von daher hoffe ich, dass das was wird. Die Gemeindesache fragst du nachher?
Genau, die Gemeindesache frage ich genau jetzt. Und zwar, aus welcher Gemeinde kommst du? Ein paar Leute von unserer Gemeinde haben deine Gemeinde schon besucht in Karlsruhe. Und vielleicht erzählst du mal, woran das liegt.
Also, ich komme aus der Gemeinschaft Kubik. Wir sind eine soziokulturelle Initiative und keine Gemeinde, legen manche immer sehr viel Wert drauf und deswegen sage ich euch das auch richtig. Wir versuchen einfach als Gemeinschaft Nachfolge zu leben, uns dabei zu unterstützen, auf dem Weg Jesu zu gehen, wenn man das so nennt. Haben da einen Café eröffnet, ein Kulturcafé, wo wir Konzerte machen, Lesungen, solche Geschichten, wo man einfach lecker zum Kaffee trinken hinkommen kann. Und sind deswegen ein bisschen bekannt und verrufen, weil wir nicht so die normalen Leitungsstrukturen haben, weil wir nicht so die normalen Gottesdienststrukturen haben, die man sonst eigentlich gerne von Gemeinden hätte.
Ja.
Deswegen waren wir bei euch, genau.
Ja. Könnte sein, ja.
Ja, genau.
Also, bin ich wieder drauf?
Ja.
Okay. So, und dann habe ich dich, die ganze Nacht hat dich ein Gedanke gequält, und zwar, dass ich dir ja heute eine Überraschungsfrage stellen werde. Und die kommt jetzt. Das ist die Frage, die wir fast jedem stellen hier, der hier im Kino bei uns predigt, und zwar, was ist dein Lieblingsfilm?
Oh, da bin ich froh, weil ich diese Frage habe ich mir auch unter der Dusche ausgedacht.
Okay, super.
Also, mein letzter Kinofilm war Zusammen ist man weniger allein.
Beliebt?
Genau, ich höre, das haben schon Frauen gesehen. Ja. Aber ich kann den sehr empfehlen, der hat mir sehr viel Spaß gemacht anzugucken. Ich bin auch ein großer Fan von dieser Audrey Tautou. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, weil ich nicht so gut bin in Französisch, aber auf jeden Fall fand ich den Film ganz nett.
Okay, dann bist du erlöst und lass uns was hören.
Also ich habe diese Ehre, über Lichtig Einkaufen euch was zu erzählen. Ich habe mir mit dem Daniel Weber, mit dem ich mir immer wieder E-Mails hin und her geschickt habe, so ein bisschen Spaß draus gemacht, alles immer mit Lichtig zu beschreiben. Also Lichtig verbunden, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie ich hierher komme und Lichtig präsentieren, wie ich die Sachen euch darstelle. Und deswegen Lichtig Einkaufen, wenn ich mich richtig entsinne, dann kommt dieses Lichtig, ihr müsst mich halt verbessern, wenn es falsch ist, in der nächsten Predigt, nächste Woche oder so, daher, dass man zum einen dieses Licht ist, von dem Jesus spricht, dass Leute, die auf seinem Weg gehen, ein Licht sind, Sachen hell machen, vielleicht auch ein Licht sind in einer Weise wie ein Leuchtturm, der eine gewisse Richtung weist und verbunden mit diesem Richtig entsprechend dessen, was Sinn macht. So habe ich das für mich gedeutet, also Lichtig Einkaufen, dass es entsprechend dessen ist, wie Gottes Idee ist, dass man leben könnte. Und zum einen ist es ja interessant, weil der Alex gesagt hat, es ist nicht das, worüber man typisch predigt, über unser Verhältnis zu Besitz, über unser Umgang mit Konsum, also wie kaufen wir ein, wie verhalten wir uns mit den Sachen. Wobei ich denke, es ist zutiefst eine Frage, die eine spirituelle Dimension hat. Weil, das werden wir später noch sehen, deswegen sage ich jetzt kein Weil. Aber weil es wichtig ist für uns oder für mich, diese Idee Gottes zu leben, gemäß dessen zu leben, wie Gott sich vorstellt, dass es Sinn macht. Ich bin jemand, der denkt, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, auch wenn ich nicht so gerne darüber diskutiere, wie das jetzt stattgefunden hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er eine gute Idee damit hat, wie unser Leben, wie die Welt an sich funktioniert. Ich habe am Freitag ein interessantes Zitat gelesen. Ich gebe das sinngemäß nach, so wenn ihr das Zitat kennt und ich es ein bisschen verfremdet habe, bitte ich euch, das zu verzeihen und es auf eurem Blog richtig zu stellen. Dann werde ich das finden. Ein gewisser Herr Rohr, ich glaube es war ein Richard Rohr, hat gesagt, Jesus hat uns gelehrt, Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Jesus hat uns gelehrt, Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Wir gebrauchen jedoch Menschen und lieben Dinge. Mich hat es ziemlich getroffen, das so zu lesen, weil ich empfunden habe, das ist wahr. Das trifft auf mich zu. Hatte das am Frühstück auch kurz erwähnt vorher. Meine Frau ist nicht eifersüchtig auf irgendwelche anderen Frauen, mit denen ich eventuell in Kontakt kommen könnte, sondern auf meinen Computer, weil ich mit dem ziemlich viel Zeit verbringe. Und so sieht man, okay, es ist ein Ding, mit dem ich eine enge Verbindung habe, auch wenn ich dadurch mit anderen Menschen Kontakt habe. Aber es ist was, was unser Verhältnis zu Besitz und unser Umgang mit Konsum charakterisiert, dass unsere Art zu leben, unsere Gesellschaft, wie sie gestrickt ist, davon ausgeht, dass wir Dinge lieben und dass wir Menschen gebrauchen. Menschen gebrauchen, um unseren Wohlstand, um unsere Versorgung sicherzustellen. Und deswegen wage ich in dieser Predigt, in dieser Zeit, die ich jetzt habe, mit euch zu reden, einen Blick darauf zu werfen, hinter die Produkte zu schauen und Menschen zu sehen. Also hinter das zu schauen, was wir einkaufen, hinter das zu schauen, was wir besitzen und zu sehen, welche Menschen daran beteiligt sind, dass die Sachen bei uns landen, dass wir versorgt sind, dass wir was zu essen und zu trinken haben. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, weil ich bin so ein Mensch, der mit der Bibel lesen gelernt hat und deswegen immer gern da drin lese und immer gern auch anderen Leuten daraus vorlese. Es gibt ja vier Evangelien in der Bibel am Anfang vom Neuen Testament, wo vier verschiedene Leute aus ihrer Perspektive die Geschichte, die sie mit Jesus erlebt haben oder von der sie gehört haben, aufgeschrieben haben. Und dieses erste stammt von einem gewissen Matthäus und der hat in den Kapiteln 5 bis 7 die sogenannte Bergpredigt aufgeschrieben. Und aus dieser Bergpredigt lese ich euch einen Abschnitt vor, wo es meiner Ansicht nach um Besitz geht, wo es um unser Verhältnis zu Besitz, zu Konsum geht. Und ich werde euch später ein paar Sachen darüber erzählen und dann noch mal ein bisschen praktischer auf die ganze Frage von fairem Handel eingehen. Matthäus 6, Verse 19 bis 34. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater
ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Wir sind geneigt, Schätze auf der Erde zu sammeln. Wir sind geneigt dazu, unsere Wünsche zu erfüllen, Wünsche, die uns oft erst überhaupt gemacht werden, von denen wir vorher gar nichts wissen. Aber mit allem, was ich mir kaufe, geht eine Sorge einher, die anfängt, dass ich mich um mich selber, um meine Wünsche, um die Dinge, die ich dann besitze, drehe. Alles, was ich mir einkaufe, hat die Möglichkeit, mich zu besitzen, anstatt dass ich es nur besitze. Und Jesus, von dem diese Predigt stammt oder überliefert ist, hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Dinge, um die ihr euch dann nur noch dreht, die euch vereinnahmen, dass ihr nur noch die Folgesorgen zu tragen habt. Sondern sammelt Schätze im Himmel. Aber was sind diese Schätze im Himmel? Es gibt immer wieder nette Menschen, die sich da viele Gedanken machen und denken, okay, man muss einfach ganz geistlich sein, was auch immer das ist, und dann bekommt man Schätze im Himmel. Und wenn man dann irgendwann mal dort oben ist, dann kriegt man so eine Schale überreicht und da sind alle Schätze drin. Es gibt Leute, die es auch versucht haben, mir beizubringen, aber ich bin nicht so ganz überzeugt von dieser Theorie und habe in Tobit, das ist ein Buch, das im Alten Testament, zumindest in der katholischen oder orthodoxen Kirche zu finden ist, eine Stelle gefunden, wo über diese Schätze gesprochen wird. Tobit, ein älterer Mann, der denkt, er wird bald sterben müssen, redet mit seinem Sohn, der Tobias heißt, deswegen auch unterschiedliche Namen für dieses Buch, aber nur so eine Randbemerkung. Und wie das so ist bei Vätern, wenn sie denken, sie gehen vielleicht bald und es wäre gut, wenn die Söhne wüssten, was wichtig wäre zu leben, wenn der Vater dann nicht mehr da ist, gibt es seinem Sohn ein paar gute Ratschläge. Und er spricht mit ihm darüber, dass er ein Leben gemäß der Wahrheit leben soll. Also dass er sein Leben an Gottes Idee ausrichten soll und macht ihn darauf aufmerksam, es ist gut, wenn du reichlich hast, wenn es dir gut geht, dass du die Sachen mit anderen Leuten teilst. Aber wenn es dir mal nicht so gut geht und du nicht so viel hast, dann sei trotzdem immer bereit zu teilen. Er sagt ihm auch, er soll barmherzig sein. Er soll sehen, wenn es anderen Leuten schlecht geht, wenn sie was brauchen. Und er soll nicht zögern, Gutes zu tun. Weil er sagt, wenn jemand gemäß dieser Idee Gottes lebt, dann bringt er Gott ein Geschenk dar, das Gott freut, das ihm gefällt. Er weist ihn weiter darauf hin, dass er den Arbeitern, die für ihn arbeiten, den gerechten Lohn zahlen soll. Dass er aber auch nicht sagen soll, okay, ich zahle jetzt irgendwann, sondern dann, wenn die Arbeit erbracht ist, soll er ihn dafür entlohnen. Und das, was er nicht will, dass andere Leute mit ihm tun, das soll er auch nicht anderen antun. Er soll Hungrigen Brot geben, soll ihnen zu essen geben und denen, die nackt sind, Kleider. Er soll sein Leben in das investieren, was Gott mit den Menschen tut. Und
dieser ganze Abschnitt, dieses, was Tobit hier seinem Sohn mitgibt, ist überschrieben oder wird von einigen Theologen damit bezeichnet, dass es darum geht, Schätze im Himmel zu sammeln. Dass er ein Leben leben soll, wo er sich investiert in das, was Gott mit den Menschen macht und dadurch Gott eben dieses Geschenk macht, an dem Gott gefallen hat. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Ich habe vorher gesagt, dass die Dinge, die wir besitzen, die Dinge, die uns in der Möglichkeit stehen zu besitzen, Folgewirkung haben. Mein Herz, in der biblischen Sprache wird es oft verwendet als das Zentrum meines Lebens, das, was mir Orientierung gibt, das, wonach ich alles, wie ich handle, ausrichte, das wird beeinflusst von dem, wo mein Schatz ist, von meinem Schatz. Und deswegen, wenn mein Herz gut ausgerichtet ist, dann wird auch mein Leben dem folgen. Dann ist es der Weg zu einer gesunden, ganzen Persönlichkeit. Und dann verwendet Jesus wieder ein Bild, das für uns eventuell fremd sein könnte. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir finster ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Und in dieser Zeit, in der Jesus es sagt, war das Auge ein Bild für was. Ein gesundes Auge hat von einem Menschen gesprochen, der barmherzig, der großzügig ist, der gern das teilt, was er hat. Und ein krankes Auge ist ein Bild für Missgunst, für Neid, für Geiz. Und wenn wir dieses Verständnis im Hinterkopf haben und mitkriegen, Jesus spricht davon, wenn mein Auge gesund ist, dann gibt es im ganzen Körper Licht, dann ist es hell in mir. Dann heißt es, wenn ich ein großzügiges, barmherziges Leben führe, dann ist es in meinem Körper nicht dunkel, dann ist es hell da. Wenn ich aber geprägt bin von Neid, von Missgunst oder Habgier, Geiz, dann ist es dunkel in mir. Und wie dunkel wird es dann überhaupt sein? Und ich denke, er spricht über Orientierungslosigkeit. Ich habe einen kleinen Sohn, habe ich kurz erwähnt vorher, der ist ein bisschen älter als 2 Jahre und der hat ziemlich viele Spielsachen. Und wenn ich ihn ins Bett bringe, bin ich nicht immer so ganz konsequent, dass ich alle Spielsachen, die er so hat, schön aufräume oder so. Deswegen liegen die manchmal ein bisschen verteilt im Zimmer. Und deswegen kann ich das mit der Orientierungslosigkeit, wenn es dunkel ist, recht gut nachvollziehen. Es kann nämlich mal vorkommen, dass ich selig schlafend in meinem Bett liege und auf einmal einen Schrei höre. Und nach dem ersten Gedanken so, ja, der wird schon gleich wieder aufhören und ich kann weiter schlafen, höre ich halt nochmal ein und bin dann motiviert aufzustehen und zu ihm zu gehen. Auch deswegen, weil ich gerne weiter schlafen will. Und wenn ich eben diese Dinge nicht aufgeräumt habe in seinem Zimmer und die mir im Weg liegen, dann mache ich manchmal schmerzhafte Begegnungen mit irgendwelchen schönen Spielsachen und kann deswegen gut verstehen, dass es Sinn macht, dass mein Auge gesund ist und dass es hell ist in meinem Körper, also dass Licht einfällt und ich was sehen kann. Dass ich nicht orientierungslos durch irgendwelche fremden oder unerwarteten Gegenstände so meinen Weg schwankend finde. Niemand kann 2 Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Zunächst ist immer so eine Sprache, die mir nicht so gefällt, von wegen hassen und lieben und so krasse Gegensätze. Ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich 2 verschiedene Herren habe, 2 verschiedene Auftraggeber, habe ich spätestens dann ein Problem, wenn der eine was von mir fördert, was der andere gar nicht will. Also wenn einer zum Beispiel sagt, fahr nach Würzburg, und der andere würde sagen, nee, bleib du in Karlsruhe, du musst hier staubsaugen und die Wohnung putzen und heute in Gottesdienst was machen später oder so, dann komme ich in Konflikt, da muss ich mich entscheiden, für welchen Herrn ich mich jetzt entscheide, welchen ich liebe, wem ich gehorche oder ob ich es mit dem anderen tue. Und es erinnert mich an dieses erste Gebot, es werden ja oft oder wird oft gesprochen, es gibt 10 Gebote, Gott hat seinem Volk über Mose so Steintafeln gegeben und hat gesagt, okay, richtet euer Leben danach aus, das ist ein Leben gemäß meiner Idee. Und das erste Gebot, ich sage, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt
und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jesus erinnert seine Zuhörer, die sehr wahrscheinlich aus dieser Kultur kamen, die diese jüdische Geschichte kannten, die wussten, okay, es gibt diese 10 Gebote, die Grundlage sind von unserem Leben daran, dass der Gott, der eine Gott, der Gott sein will, an dem sie ihr Leben orientieren sollen, und sie sollen keinen anderen Gott daneben haben. Manche, die nicht so wohlhabend sind, denken oft, dass man sagen kann, okay, der Mammon, von dem hier die Rede ist, das ist der Reichtum. Das ist das, wenn man richtig wohlhabend ist, aber da stehe ich ja nicht in der Gefahr drin, weil ich habe ja nicht so viel. Das wird wahrscheinlich jeder sagen, egal wie groß sein Einkommen und Vermögen ist. Aber es ist immer wieder ernüchternd, dass im Aramäischen dieses Wort Mammon eigentlich einfach nur ganz neutral für Besitz steht. Es ist einfach nur Besitz. Das sagt gar nichts davon aus, ob es viel Besitz ist oder wenig. Es ist einfach nur Besitz. Ein intelligenter Theologe, die es ja ab und zu geben soll, hat mal gesagt, dass Jesus in dem Mammon die Möglichkeit sieht, dass er seinen Besitzer in Besitz nimmt. Also der Besitz, der nicht mehr von mir besessen wird, sondern der mich als Besitz nimmt, der mich steuert. Oder der, wie wir es vorher gesagt haben, diese Folgeerscheinungen hat, diese Wirkung, dass ich beginne, mich um ihn zu drehen. Dann geht es interessant weiter. Meine Bibelübersetzung hier fährt im nächsten Vers fort und sagt, deswegen, also deswegen, weil ihr nicht zwei Herren dienen sollt, deswegen, weil dieser Besitz die Möglichkeit hat, euch in Besitz zu nehmen, sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euer Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Die Sorge als Kreislauf. Der Besitz, der uns Menschen in Besitz nimmt und die Nachsorge uns beschäftigt, dass wir uns immer um diese Sachen drehen, dass das richtige Backup gemacht ist auf meinem Computer, dass ich die Daten nicht verliere und dass wieder genug Essen im Kühlschrank ist. Dass einfach alles, was ich habe, mein Fahrrad abgeschlossen ist, mein Geldbeutel so verstaut, dass ihn jemand anders wegnimmt, das mich in so einen Kreislauf bringt. Dass ich mich um mich und meine Bedürfnisse drehe. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Das ist ein Vergleich aus der Natur. Er bringt ein Bild von dem, was jeder ganz normal alltäglich sieht. Es gibt Vögel, die sammeln zwar fleißig immer ihr Essen, die gelten als ein fleißiges Geschöpf, aber die legen nicht Vorräte an den Scheunen. Die sind wahrscheinlich nicht davon betroffen, dass sie sich um ihren eigenen Besitz, um das, was ihnen gehört, rumdrehen, sondern die sorgen dann, wenn's nötig ist für ihr Essen. Und die Rabbinen, wie die Lehrer der damaligen Zeit bezeichnet werden, die sind davon ausgegangen, dass Gott, der als Schöpfer bezeichnet wird, für seine Schöpfung sorgt. Es war selbstverständlich unter ihnen, dass die Tiere oder die Geschöpfe allgemein versorgt sind. Und wenn es für die Vögel gilt, dann wird es auch für die Menschen gelten. Da waren sie sich sicher. Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Wir haben keinen Einfluss darauf, unser Leben länger zu machen. Oder wie manche Leute übersetzen, wir haben keinen Einfluss darauf, unseren Körper größer zu machen, sodass wir wachsen. Sondern natürlich kann man da irgendwelche Eingriffe machen und so. Aber wir können nicht einfach sagen, ich esse jetzt nur noch morgens, mittags und abends Äpfel und Bananen und dann werde ich schon 2 Zentimeter größer sein am Ende der Woche oder sowas. Oder ich werde dann länger schlafen, auch wenn es immer wieder interessante Studien gibt. Kürzlich erst eine Studie gelesen, dass man zwischen 6 und 7 Stunden die Nacht schlafen soll, weil wenn man weniger als 6 schläft oder mehr als 7, lebt man 20% kürzer. Also wenn ihr euer Leben verlängern wollt, schlaft zwischen 6 und 7 Stunden. Wenn ihr Kinder habt, müsst ihr es denen halt auch beibringen. Oder solche Sachen. Aber wir haben da nicht so viel Einfluss drauf. Das war nur so eine Randbemerkung. Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Salomo galt als König, der er war, als ein Inbegriff für Schönheit. Der hatte wohl richtig prächtige Kleider. Und es wird hier gesagt, der war nicht so schön, wie die Blumen auf dem Feld sind. Und wieder dieser Vergleich mit der Natur, der Schöpfer kümmert sich um seine Geschöpfe, der versorgt die Blumen mit schönen Kleidern, auch wenn sie vielleicht nur heute auf der Wiese stehen, weil morgen hat sie die Sonne schon verbrannt. Dennoch sind sie wunderschön. Also macht euch keine Sorgen darum. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Es ist, wenn ihr das vielleicht verfolgt habt, das zweite Mal, dass hier in diesem Text explizit, also deutlich von diesem himmlischen Vater geredet wird, der Bescheid weiß und der sich kümmert. Einige Verse später, im 7. Kapitel vom Matthäus-Evangelium, bringt Jesus so einen Vergleich. Wenn euch eure Kinder um Brot bittet, dann gebt ihr ihnen ja auch keine Steine. Wenn dein Kind einen Fisch will, dann gibst du ihm ja auch keine Schlange. So, wenn ihr als Menschen euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr, wieder so ein Vergleich, so eine Betonung, wird der himmlische Vater, der euch geschaffen hat, an eurem Leben interessiert ist, euch das geben, dass ihr versorgt seid. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Aus meiner Sicht gibt es viele Missverständnisse mit diesem Vers. Weil manche Leute diesen Vers isolieren aus diesem Vergleich, aus diesem Predigtablauf, den Jesus mal so wahrscheinlich gesagt hat, rausnehmen und sagen, okay, hier geht es darum, dass wir uns für sein Reich investieren, dass wir in Gemeinden Sachen machen, dass wir gut beten, dass wir einfach geistliche Menschen sind. Ich würde sagen, wenn ich den Verlauf von dem anschaue, wie Jesus hier spricht, über was er spricht, dann geht es in die Richtung, die ihr in der letzten Predigtreihe schon angedeutet gekriegt habt, dass sein Reich viel damit zu tun hat, wie sieht überhaupt unser Leben hier aus? Dass es viel damit zusammenhängt, wie kann ich mich an dem beteiligen, was Gott tut? Wenn Gott hier aktiv ist, wovon ich ausgehe, wenn Gott sich um seine Geschöpfe kümmert, dann ist er interessiert daran, dass seine Gerechtigkeit, dass ein Leben möglich ist, das eben nicht teilt zwischen Arm und Reich, das nicht unseren Wohlstand auf Kosten anderer macht, sondern wir in den Grundlagen von dem Volk Israel, also was ich vorhin gedeutet habe mit den 10 Geboten und mit allen möglichen anderen Geboten, die er da dem Volk gegeben hat, wie sie seiner Idee gemäß leben können, gezeigt hat, dass sie als Volk ein gerechter Sozialstaat schaffen können. Und kein Sozialstaat, wo irgendwie die Institution des Staates sich um das Wohl der Menschen kümmert, sondern ein Sozialstaat, der jeden von uns angeht. Ein Sozialstaat, der bedeutet, dass wenn jemand Schulden bei mir hat, dass ich sie ihm nach einer gewissen Zeit erlasse, weil es keinen Armen geben soll. Und wenn ich ein Pfand nehmen muss von jemandem, der arm ist und der nur einen Mantel hat, dann soll ich ihm den abends wieder zurückgeben, weil er braucht ihn in der Nacht, wenn es kalt wird, als Decke. Gut, wir haben meistens nicht nur einen Mantel, wir haben auch noch Decken da in Betten und solche Geschichten, aber ihr geht mit die Richtung, von der ich spreche. Um sein Reich sollen wir uns kümmern und um seine Gerechtigkeit. Unser Leben, ein lichtiges Leben, hat Auswirkungen darauf, dass wir in Harmonie mit Gott sind, dass wir mit gesunden Augen sehen und als Gesegnete ein Segen sind. Segen ist so ein Begriff, den kann man vielfältig füllen. Hier jetzt heute mal würde ich einfach sagen, wir füllen den Begriff Segen mal einfach nur mit Versorgung. Wir sind versorgt. Und deswegen helfen wir, dass andere Leute auch versorgt sind. Kümmern wir uns darum, dass Leute versorgt sind. Denke ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr darauf ein. Nur noch diesen Abschluss
von Jesu Rede, sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Diese Aufforderung nochmal, dass wir uns nicht in diesen Kreislauf begeben, uns nur um uns selber zu drehen, nur um unsere eigenen Besitztümer oder unser eigenes Bedürfnis, sondern dass wir einen Blick haben für andere Menschen. Dass wir weiter schenken können, was wir geschenkt bekommen. Ich weiß, dass wir auch dafür arbeiten müssen, dass wir versorgt sind. Und ich denke, dass Jesus auch nicht davon spricht, dass wir das alles lassen sollen und wenn wir nur uns für Gerechtigkeit oder sein Reich einsetzen, alles uns zufliegt irgendwie. Aber dass wir nicht mit diesem Blick nur auf uns selber, auf unsere eigenen Bedürfnisse durch die Weltgeschichte laufen und dadurch verdunkelte Augen kriegen und nicht mehr sehen, okay, wie ist eigentlich die Orientierung, sondern mit einem hellen, wachen Blick rumlaufen. Durch unseren Konsum fördern wir Ungerechtigkeit und Armut. Also ein steiles Statement. Aber es entstehen durch die Weltwirtschaft Abhängigkeitsverhältnisse, die nicht gut sind, die andere Leute dazu bringen, dass sie arm sind, dass sie abhängig sind, dass man doch noch für einen ganz geringen Preis irgendwelche Sachen bei ihnen abkauft. Und wir unterstützen das durch das, wie wir einfach leben. In Klammer, wir haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit, ganz daraus auszubrechen, Klammer zu. Aber weil wir überzeugt sind, dass es gut ist, Gutes zu tun, sind wir auch gerne bereit zu spenden, sind wir auch gerne bereit, unsere Stimme gegen Armut zu erheben. Aber dennoch ist unser normales Konsumverhalten, unser normales, wie wir einkaufen, mit was wir uns versorgen, noch in diesem Muster drin, dass wir Ungerechtigkeit und Armut fördern. Und ich frage mich, ist es möglich, mit unserem Konsum Gutes zu tun? Schaffen wir das, wieder eine Verbindung herzustellen zwischen unserem Einkaufverhalten und dem Wunsch nach Gerechtigkeit? Schaffen wir das auch wieder, eine Verbindung herzustellen zwischen dem, nach Gottes Gerechtigkeit und nach seinem Reich zu streben, so werden wir das tun, und dem, dass Armut begegnet wird, dass Menschen versorgt sind, dass auch Menschen, die vielleicht denen das Leben nicht so gut mitspielt, sich als Gesegnete empfinden. In einem Buch über ethischen Welthandel habe ich ein Zitat gelesen, das meiner Ansicht nach sehr viel davon ausdrückt, was es Sinn macht für uns, unser Einkaufsverhalten, unseren Konsum auch zu verändern, Schritt für Schritt. Der ungerechte, unfaire Handel tötet Leben. Der gerechte, faire Handel fördert Leben. So direkt und einfach ist, in aller Differenziertheit im Einzelnen, die biblische Wirtschafts- und Handelsethik. Und wenn wir diesen Blick wollen, dann müssen wir den Blick hinter die Produkte werfen, weil das Produkt an sich neutral ist, sag ich mal. Aber die Menschen, die daran beteiligt sind, dass das Produkt bei mir landet, für die ist es interessant, ob mein Einkaufsverhalten Leben tötet, Abhängigkeitsverhältnisse schafft, ungute Abhängigkeitsverhältnisse schafft oder Armut fördert, oder ob ich an einem fairen Handelskonzept teilnehme, das Leben fördert, dass er dort ausgerichtet ist, Menschen eine Chance zu geben. Es gibt hier sogenannte Fair-Handelsgesellschaften. Die haben Ende der 70er Jahre angefangen, auch in Deutschland mehr Fuß zu fassen. Am Anfang ging es, soweit ich mich erinnern kann, ich meine, da war ich noch gar nicht auf der Welt, aber was ich so mitgelegt habe, darum, dass es Kaffee gab, der fair gehandelt war, der aber nicht allen Menschen so gut geschmeckt hat, aber auf jeden Fall, der war zumindest nach Prinzipien hier bei uns in Deutschland zu kaufen, die darauf ausgelegt waren, Leben zu fördern. Da haben Menschen angefangen, hinter die Produkte zu gucken, die Menschen zu sehen, die involviert sind und zu sagen, wir wollen Benachteiligten helfen, wir wollen diese unguten Abhängigkeits
Verhältnisse auflösen und wollen es schaffen, dass unser Handel, unser Konsum Gutes tut, dass wir Leben fördern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann sowas funktionieren? Es gibt so vier Punkte, die ich mir da rausgesucht habe, über die ich kurz reden soll. Das erste ist, dass sie partnerschaftliche Prinzipien ihrem Handel zugrunde legen. Also sie sagen, wir gucken nicht nur darum, dass das Ding Gewinn bringt und dass wir so viel abnehmen, wie wir irgendwie verkaufen können, und wenn sich das nicht mehr rechnet, lassen wir den Händler einfach weg, sondern wir streben langfristige Handelsbeziehungen an. Wir wollen mit den Menschen zusammenarbeiten, so dass sie eine Planungssicherheit haben. Also dass sie die Möglichkeit haben, von diesem Anbau, um was es oft ja da noch geht, so zu leben, dass sie wirklich auch sich darauf verlassen können. Hey, die Leute kaufen bei mir, die Leute habe ich schon mal sicher, da kommt auf jeden Fall schon mal was rein. Das nächste, was sie machen, ist, dass sie höhere Preise zahlen. Es gibt ja zum Beispiel bei Kaffee so ein Weltpreis auf Kaffee, und der wird immer mehr gedrückt vom Angebot und von der Nachfrage natürlich. Und die sagen, es ist eigentlich schlecht, wenn Leute nicht mehr so viel für die Ware geben, die sie mir anbieten, wie sie eigentlich überhaupt kostet, herzustellen oder anzupflanzen, zu ernten, weiter zu verarbeiten. Deswegen wollen wir höhere Preise bezahlen, die es möglich machen, dass sie ausreichend Einkommen haben. Überhaupt eine Lebensgrundlage. Und wir wollen durch diese höheren Preise auch die Lebensbedingungen verbessern. Zum Beispiel, dass die Kinder zur Schule gehen können. Bei uns ist es eigentlich undenkbar, dass es nicht möglich ist, seine Kinder in die Schule zu schicken, weil man einfach das Geld nicht hat. Man braucht es, dass die Kinder auch arbeiten, und man könnte sich gar nicht leisten, überhaupt daran mitzumachen, dass das Kind daheim bleiben muss. Man kann sich nicht vorstellen, dieses Geld aufzubringen, dass das Kind irgendwelche Materialien hat, die es von Unrecht braucht. Bei uns ist Schulpflicht. Aber das ist was oft bei diesen Produzenten im südlichen Teil unserer Welt ein wirkliches Problem ist. Und so werden da auch gemeinsam mit den Kommunen dort Bildungs- und Gesundheitsinitiativen unterstützt. Also bezieht sich nicht nur darauf, dass die Leute mehr Gehalt kriegen, sondern dass auch darauf geachtet wird, wie können wir diesen Kommunen helfen, wie können wir dort Bildungs- und Gesundheitsinitiativen unterstützen und gemeinsam mit den Leuten vor Ort aufzubauen. Und das ist eng verbunden mit dem nächsten Punkt, Investitionen in die Zukunft. Natürlich, wenn die Lebensverhältnisse gesteigert werden, wenn darauf geachtet wird, dann hat es Auswirkungen auf die Zukunft. Und so werden die Bauern, die anbauen, beraten, sodass sie sich neue Maschinen anschaffen können, dass sie wissen, was macht Sinn. Leute, die da vielleicht mehr Erfahrung haben, helfen ihnen, die ganze Produktion und Logistik zu verbessern. Und was denen immer auch ein Anliegen ist, dass sie ihnen den Bauern helfen, auf biologische Landwirtschaft umzustellen, sodass auch die Erde, die Grundressource so behandelt wird, dass sie nachfolgenden Generationen noch zu Diensten steht, sage ich in Anführungszeichen. Und sie helfen, Strukturen aufzubauen, dass Zusammenschlüsse, Genossenschaften entstehen, in denen sich diese Kleinbauern organisieren und sich gegenseitig helfen können, dass Mitarbeitervertretungen in Betrieben unterstützt werden und Gewerkschaften. Das sind ja alles Sachen, die von unserer Industrie gern ein bisschen gegängelt werden, weil es oft in höheren Löhnen und solchen unangenehmen Dingen resultiert. Also sie versuchen, einen Handel zu schaffen, der Leben ermöglicht, der darüber hinausgeht, einfach nur das Produkt zu haben und auf mich selber zu gucken, wie kann ich das weiterverkaufen, sondern dass es fair zusammenspielt und dass es Leben fördert. Es ist immer nett und so ein bisschen in den Süden zu schauen und sagen, okay, die Menschen dort sind so arm und wir müssen denen helfen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir das müssen, aber ich denke, dass wir nicht dabei stehen bleiben können. Wir können nicht sagen, okay, ich kaufe jetzt eben meine fairen Produkte und alles andere ist mir egal. Sondern auch bei uns ist es wichtig, dass wir einen gerechten Handel leben. dass das, woran wir uns beteiligen, Leben fördert und nicht Leben tötet. Aber es macht auch Sinn, bei den Produkten, die ich kaufe, der Kassiererin mal in die Augen zu gucken, wie geht's der, zu gucken, wie werden Mitarbeiter bei uns in Firmen behandelt und sich zu überlegen, wie kann ich durch meinen Konsum Gutes tun? Wie kann ich fördern, dass auch hier bei uns die Sachen weitergehen? Eine Sache, die uns immer wieder passiert und die uns ein bisschen die Sachen schwer macht, ist, dass wir ja die Produktion vom Handel und dann vom Erwerb irgendwie getrennt haben. In Tauschgesellschaften ist es ja noch so, dass ich meinen Handelspartner kenne und mitkriege, unter welchen Bedingungen er die Sachen produzieren muss, die er mir weitergibt. Bei uns ist es so getrennt und geht auch gar nicht anders, dass ich den Menschen eigentlich gar nicht begegnen kann und deswegen auch gar nicht mitkriege, was bei denen geht. Und deswegen ist für mich auch eine Sache, die mir dabei hilft, so eine Zertifizierung, dass klar ist, okay, es gibt Leute, die sich darum kümmern, wie die Sachen wirklich entstehen und die mir dabei helfen, das nachzuvollziehen. Aber das ist nur noch so ein kleiner Hinweis, wieso ich denke, dass das Sinn macht. Wenn die Sachen, die ich heute zu euch gesagt habe, euch ermutigen, hinter die Produkte zu sehen und die Menschen wahrzunehmen, die daran beteiligt sind, dass die Sachen entstehen, dann bin ich glücklich. Dann finde ich das super, weil ich denke, dass es uns hilft, über dieses Unpersönliche, dass wir irgendwie versorgt sein müssen, dass wir irgendwie alles haben, was wir zu brauchen denken, hinauszukommen und wieder zu sagen, okay, ich nehme Menschen wahr. Ich nehme wahr, dass das, wie ich mich verhalte, Auswirkungen hat auf das Leben von anderen. So dass wir, und da würde ich sagen, in Bezug auf Versorgung kann ich wahrscheinlich für uns alle mit wir sprechen, die gesegnet sind, die versorgt sind, anderen Leuten Segen geben können, dass wir anderen Leuten helfen können, dass sie auch versorgt sind, dass sie leben können.
Also vielen Dank, Daniel, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in das ganze Thema. Ich kündige jetzt das an, was völlig unabgesprochen ist, und zwar, dass ihr vielleicht im Laufe der nächsten Woche Links finden könnt auf unserer Homepage zu diesem ganzen Thema, falls ihr euch ein bisschen mehr damit noch beschäftigen möchtet, mit Fairtrade und so weiter. Ihr seht schon, die ganze Horde von Kindern wartet schon auf euch Eltern, deswegen bete ich jetzt noch kurz zum Abschluss. Jesus, danke für das, was wir heute gehört haben. Ich danke dir, dass wir wirklich so reich gesegnet sind, dass wir mit so vielen beschenkt sind, und ich bitte dich, dass du uns in der kommenden Woche die Augen für das öffnest, dass wir alles haben, und dass du beginnst, uns die Augen für die zu öffnen, die nicht so viel haben, und dass du uns bewahrst von einem schlechten Gewissen, aber die Augen öffnest dafür, was wir tun können, um andere zu unterstützen, um Leben zu schenken, so wie du Leben schenken möchtest. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vergesst nicht eure Kinder, Eltern zuerst und der Rest danach. Tschüss. There's no combination of words I could put.